Danke, Herr, dass du gut bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für den Heiligen Geist, mit dem du Mauern überwindest, mit dem du Menschen heute Morgen freisetzt, dass sie genau das erfahren können, diese Kraft vom Himmel her. Jesus, danke. Danke, dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen dürfen für jeden Einzelnen von uns, der hier ist in diesem Gottesdienst. Jesus ist gut. Amen. Amen. Als Gemeinde haben wir diese Vision, das Thema Mission weiter zu unterstützen, voranzubringen. Es ist Teil unserer Genetik von Anfang dieser 111 Jahre an und es soll auch Teil unserer Genetik in der Zukunft sein. Draußen im Foyer findet ihr diese Karte, wo das noch einmal erläutert ist und was wir als Gemeinde uns auch im vergangenen Jahr neu vor Augen gemalt haben. Wir wollen missionarisch sein. Dieser Begriff Mission ist ja heute nicht unbedingt überall mehr positiv besetzt. Und trotzdem, der Inhalt ist total wichtig, dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben bis an die Enden der Erde. Wir werden im Juli Familie Körber aussenden als neue Missionare. Und es ist eine große Freude für mich heute Morgen, dass wir heute Thomas und Dörte, beziehungsweise Dörte und Thomas, aussenden dürfen, neu aussenden dürfen zu den Somalis. Wir haben vor 20 Jahren eine Adoptionserklärung abgegeben als Gemeinde. Das war im Jahre 1999 und in dieser Adoptionserklärung oder Adoptionsverpflichtung haben wir uns als Gemeinde bereit erklärt, für die Somalis zu beten, euch zu senden. Ihr wart damals der verlängerte Arm und seid es auch heute noch. Und mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen diese Adoptionserklärung noch einmal vor Augen nehmen. Während der Predigt werden wir diese Karten mit den Bildern hier oder mit dem Bild vorne drauf austeilen und ihr dürft sie euch mit nach Hause nehmen. Und wir wollen zum Ende dann, wenn wir euch senden, wenn wir euch segnen, diese Erklärung noch einmal durchlesen und anschauen, was bedeutet das für uns als Gemeinde wirklich, diesen Auftrag der Mission auch in Bezug auf die Somalis und besonders in Bezug auf sie ernst zu nehmen. Und ich freue mich, dass ihr euch heute Morgen bereit erklärt habt, uns zu dienen. Eure Ausreise wird sich zwar noch ein paar Tage wegen äußerer Umstände hinziehen, aber wir wollen auch heute bewusst schon senden und segnen für diese Aufgabe und diesen Auftrag. Bitte, Dörte und Thomas. Thomas fängt an. Hey, du hast ein richtig schönes afrikanisches Hemd. Wo ist eigentlich dein Schlips?
Ja, den Schlips habe ich heute zu Hause gelassen, weil es gibt zwei Möglichkeiten, in Afrika zu predigen. Entweder mit diesem Form von Hemd oder mit Schlips und Kragen.
Also, neulich hast du uns doch gesagt, es geht nur mit Schlips, ja?
Ja, es gibt da so einen kleinen Witz, ne? Die Salbung liegt in der Krawatte. Stimmt aber nicht.
Wunderbar.
Danke. Also die Salbung liegt nicht in der Krawatte, die Salbung kommt vom Heiligen Geist. Und ich würde euch heute gerne mit reinnehmen in eine Geschichte, wo eine ganze Menge Salbung durchkommt. Erstmal möchte ich einfach nochmal meinen Dank ausdrücken. Dörte würde es später noch viel schöner machen als ich, aber einfach, dass wir seit 20 Jahren mit euch unterwegs sein dürfen zusammen und dass ihr uns damals losgeschickt habt und daran geglaubt habt, dass da echt eine Vision, eine Sendung vom Herrn da ist auf unserem Leben und ihr uns mit der dann losgeschickt habt und sagt, ihr geht los als verlängerter Arm der Gemeinde und erreicht die Somalis für Jesus. Halleluja. Und viele im Sinne von die Auserwählten sind zum Glauben gekommen, viele haben dann auch wirklich Schwierigkeiten erlebt, aber der Herr ist am Wirken und die Gemeinde Jesu wird gebaut, aber es ist immer noch wie ein kleines Baby, ne? Aber es ist schon da, es ist also schon quasi entbunden, ja? Also die Schwangerschaft ist zu Ende, das Baby ist geboren, aber jetzt geht es darum, dieses Baby zu pflegen und zu hegen und dahin zu bringen, dass es selbstständig laufen und gehen kann. Und sich selber versorgen kann letztendlich. Ja, also nochmal ganz herzliches Dank von meiner Seite. Ich muss hier ein bisschen auf die Uhr gucken, dass ich weiß, wann ich aufhören muss, dass Dörte noch genug Zeit kriegt. Das ist wichtig. Erstmal eine Frage an euch. Wer verfolgt Fußball? Oh, das sind einige. Hat irgendjemand mitgekriegt, wer deutscher Meister geworden ist? Hey! Und wer hat eigentlich so eher Dortmund da lieber gesehen? Ja, doch einige, ne? Ja, aber leider sind es wieder die Bayern geworden. Nicht so schlimm, beim nächsten Mal vielleicht. In Afrika ist es ganz witzig. Ich habe gerade eben noch Deschi gefragt, sie kommt aus England, ja, wen sie wohl so unterstützt. Ja? Bestimmt nicht Bayern, wahrscheinlich auch nicht Dortmund, wahrscheinlich eher Liverpool oder Arsenal oder Manchester. Aber sie sagt, sie unterstützt keinen. Sie hat kein Interesse an Fußball, schade. Aber in Afrika ist es so, wo wir unterwegs sind, allein, dass ich Deutsche bin, also jeder junge Mann, Somalis, die kennen alle Bayern München. Und natürlich auch Schalke und so, aber Bayern München noch mehr. Und die erzählen mir die Spieler, Spieler so und so. Ich sage, ja, habe ich auch schon mal gehört, kenne ich aber nicht so wirklich. Also eigentlich muss man sich fast mit Fußball beschäftigen, um an die Jugend ranzukommen. Das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und wer von euch war schon mal im Stadion? Wow, eine ganze Menge. Wie ist so die Stimmung im Stadion, wenn es gut läuft für euch? Ziemlich gut, ne? Da ist was los, ja? Da ist Begeisterung, da ist richtig Stimmung und Begeisterung für die Mannschaft oder für den Spieler. Hat jemand schon mal die Gelegenheit gehabt, sag mal den, es fällt mir gerade kein Name an, vielleicht Rainer Bonke? Rainer Bonke im Stadion, oh yeah, okay. Das ist auch toll, meine ich jetzt zwar nicht. Als Spieler, sag ich mal, oder eine berühmte Persönlichkeit wie Rainer Bonke zum Beispiel, sag mal, die Hand zu schütteln und sagen, hey, ich freue mich, dass ich dich kennenlernen darf. Hat jemand schon mal so eine Angela Merkel oder so? Ja, Sven Brod. Angela Merkel oder tatsächlich? So richtig mit Handshake? Wow. Wie lange hast du dich danach nicht mehr gewaschen? Ja, aber ich glaube, das ist einfach so das Gefühl, wow, hier bin ich mit der berühmten Persönlichkeit zusammen und das ist richtig cool, da ist Stimmung und das ist schön. Und ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht, ja, eine Geschichte, noch nicht ein Text. Text klingt so steif. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, ja, und ich würde gerne lesen und dann erzählen und ich würde euch, ich hoffe, es gelingt mir, euch mit reinnehmen in die Geschichte. Nicht in den Text, sondern in die Geschichte mit reinnehmen, damit ihr auch quasi so mit am Ufer des Sees Genezareth steht und quasi den berühmten Menschen, der da vorne ist, auch hört und euch vielleicht in die eine oder andere Person quasi rein versetzt und so ungefähr werdet, wie die Person dort ist. Kannst du mal eins weiter? Genau. Ich lese mal vor, das ist die Schlachterübersetzung. Ihr könnt mitlesen, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Aus Lukas 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, stand er am See Genezareth und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da trat er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe, also quasi so in der Mitte des Sees, und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan, fingen sie eine große Menge Fische, aber ihr Netz zerriss. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen, ihnen hülfen. Das ist ein interessantes Deutsch. Ihnen hülfen. Ihnen helfen möge. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gehilfen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Das kommt ganz oft, ne, im Evangelium, in der ganzen Bibel eigentlich: Fürchte dich nicht. Finde ich immer eines der stärksten Worte in der ganzen Bibel: Fürchte dich nicht. Denn wie oft fürchten wir uns? Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ihr könnt euch vielleicht ungefähr vorstellen, warum ich diesen Text, diese Geschichte gewählt habe. Es geht um eine Aussendung, es geht um Mission. Und hier ist natürlich eine Missionsgeschichte. Und ich würde euch aber gerne mit reinnehmen, diese Geschichte ein bisschen nacherzählen und versuchen, die Geschichte lebendig zu machen. Und wenn ihr mit mir reingeht in die Geschichte, hoffe ich, dass ihr auch was mitnehmt. Und ich glaube, dass es so ähnlich war wie damals im Stadion oder wie vielleicht bei Reinhard Bonnke, der im Stadion gepredigt hat. Und viele, viele, viele Menschen kommen dahin und sind völlig begeistert von dem Spieler, von dem Prediger, von dem und dem Mann oder Frau Gottes, die da ist. Und die Leute gehen dahin und sie sind echt begeistert, jubeln und, ne? Und so war es auch bei Jesus. Ja? Jesus hat natürlich eine Ausstrahlung gehabt, ist doch klar. Ne? Der ist der Sohn Gottes, der Lebendige, der Autorisierte, der kommt hin und hat eine Ausstrahlung, strahlt was aus und Menschen sagen: Wow, den muss ich hören, da muss ich hin. Das heißt, als Jesus dann am Seeufer des Sees Genezareth war, sind die Leute so hin und haben gesagt: Mensch, vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr mitkriegen, vielleicht sogar ihn noch anfassen oder vielleicht noch ein extra Wort, vielleicht eine extra Ermutigung von ihm abkriegen. Und es wurde immer enger. Es wurde immer enger und so, hier ist das Wasser. Ja gut, hier ist irgendwie das Wasser so. Ne? Stehst hier kommen die Leute und na, du versuchst irgendwie nicht ins Wasser zu fallen, sondern noch stehen zu bleiben. Und da sagt er: Hey, da ist ein Mensch dabei noch, der ist in der Menge, den kennt Jesus schon. Das ist der Simon, Simon Petrus. Petrus, der später der Apostel wurde. Der war offensichtlich ein Unternehmer, also zumindest hatte er sein eigenes Fishing-Boot, also sein Fischerboot. Und Jesus kommt zu ihm und sagt: Simon, ich brauche mal was von dir. Also Jesus bittet den Simon, den Petrus: Kann ich mal dein Schiff ausleihen? Hab's neulich so gemacht beim Oliver: Kann ich mal dein Fahrrad ausleihen? Er war so nett und hat mir sein Fahrrad ausgeliehen für einige Wochen, dass ich Fahrrad fahren kann. Und hier kommt Jesus und sagt zu Simon: Kann ich mal dein Boot ausleihen? Und Simon sagt: Okay, kannst du machen. Jesus steigt ein in das Boot. Die beiden rudern ein Stück raus und Jesus nimmt quasi dieses Ruderboot als Plattform, um zur Menge zu sprechen. Und Menschen sind fasziniert von ihm. Wir wissen nicht genau, worüber Jesus gepredigt hat, aber wahrscheinlich ging es irgendwie um Thema Glaube, Vertrauen, schätze ich mal so. Ne? Das ist natürlich frei interpretiert. Ja? Wahrscheinlich geht es darum, dass Jesus über den herrlichen Gott spricht, über unsere Beziehung, die wir zu ihm haben können, und erzählt viele Dinge und die Leute hängen an seinen Lippen. So ähnlich wie bei Reinhard Bonnke. Wollen von ihm hören. Bei Jesus ist allerdings interessant, er ist Meister, er ist Rabbi, er ist Lehrer, er ist also nicht nur ein guter Redner, sondern er ist auch ein Pädagoge. Ja? Ist dir schon mal aufgefallen in der Bibel, wenn du so die biblischen Geschichten liest, also Jesus ist unheimlich gut darin, biblische Wahrheiten, natürlich biblische Wahrheiten rüberzubringen, das ist sein Job gewesen, klar. Aber wie es rüberbringt, ist unheimlich faszinierend, finde ich. Und so macht es auch hier bei diesem, bei diesen Leuten, die da fischen, nämlich er baut einen Praxisteil ein. Ist das dir schon mal aufgefallen? Ein Praxisteil. Man kann hier von vorne predigen und jeder geht nach Hause und sagt, schön war's oder war so mittelmäßig oder gar nicht gut, je nachdem. Ne? Also kann man so einschätzen, man geht nach Hause und es hat sich nichts verändert. Kennt ihr die Situation, wo du irgendwo hingehst und merkst, ja okay, der Prediger hat gepredigt, aber irgendwo hat es mein Herz nicht berührt, es ging nichts, hat sich nichts verändert. Jetzt, den Praxisteil, den Jesus hier einbaut, ist folgender. Die Situation war die, dass Simon und seine Kollegen, also seine Crew, ja, die waren die ganze Nacht da draußen, haben versucht zu fischen. Also die haben getan, was sie eigentlich immer machen. Die haben ihre Netze rausgeworfen und kamen relativ enttäuscht und frustriert zurück von der See, also vom See. Und waren dabei, jetzt so ihre Netze zu waschen, also quasi die Nachbearbeitung, die Nacharbeit von der ganzen Szene von Fishing und frustriert hängen zu drin und so. Und dann kommt Jesus mit einer, ich kann mir so ungefähr so vorstellen, ja. Erkennt ihr so die Situation, wenn ihr in einer Prüfung seid oder in einem Workshop und der Facilitator oder der Moderator oder der Lehrer, wir haben einige Lehrer hier unter uns, ja, es wird eine Frage gestellt und du weißt genau, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, ja. Und der Lehrer fragt das und du versuchst irgendwie so, hoffentlich sieht er mich nicht, ne? Und ich weiß genau, okay, hey Thomas, wenn er mich jetzt anspricht, du. Okay, dann kommt es natürlich so, hey Thomas, wie war nochmal die Antwort auf diese Frage? Okay, was war nochmal die Frage? Ja, also er hat es nicht ganz, man versucht es so zu tun, als ob man sich richtig verstanden hätte und so. Und das war beim Simon dann auch so, ja. Er wusste, da kommt ein Praxisteil, er wusste, da kommt noch etwas. Es ist nicht nur einfach eine Predigt, sondern da kommt noch was hinterher. Und dann kommt natürlich das, was Jesus sagt, was wir gerade gelesen haben im Evangelium. Jesus sagt zu ihm, ich will, dass ihr nochmal rausfahrt und nochmal, jetzt, na, es ist ja nicht mehr nachts, es ist ja mitten am Tag, es ist ja wahrscheinlich Vormittag, vielleicht um 11 oder so, mitten am Tag. Ich will, dass ihr nochmal da rausfahrt auf den See und nochmal eure Netze rausschmeißt. Okay, hier ist der Zimmermann und hier ist der Fischer. Also der Fischer weiß genau, wann man fischt und der Zimmermann oder der Schreiner weiß wahrscheinlich überhaupt nichts von Fischen, aber er ist der Herr. Und Simon kannte Jesus ja schon, da gab es schon mal eine Begegnung, wenn er Lukas 4 liest, dann merkt er, dass Petrus schon mal eine Begegnung hatte mit Jesus, nämlich als er seine Schwiegermutter geheilt hat. Ne? Das heißt, Jesus, da war schon mal eine Begegnung, Jesus hat schon mal sein Leben berührt und er wusste, hey, da ist Power, da ist Kraft in dem. Wenn der was sagt, dann geht was. Ne? Sagt, okay, Jesus, du, ich will ja nicht in dein Geschäft reinreden, ne? Aber du, wir haben die ganze Nacht gefischt, ja? Es ist nichts passiert. Er will versuchen, den, also Jesus quasi so nochmal umzustimmen und sagen, ey, na, aber er kannte Jesus schon und sagt, okay, weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich es tun. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und das stellt so quasi, also okay, ich kann mir vorstellen, beim Simon sagt er, ja, okay, ich versuch's. Wir gehen nochmal raus, wir tun das einfach, wir fahren nochmal raus, schmeißen die Netze nochmal raus, aber es ist eigentlich eine total verrückte Idee. Es funktioniert nicht. Ne? Wir haben es versucht, wir haben alles reingegeben, alles versucht zu tun, aber es ist nichts passiert. Wieso sollte es jetzt nicht klappen? Jesus hat gesprochen, auf dein Wort hin will ich es tun. Und ja, gehen los, die machen, lassen sich drauf ein. Er sagt, okay, der ist der Meister, der ist der Rabbi, der ist derjenige, der sich auskennt. Ich übernehme die Verantwortung nicht für dieses komische Verhalten. Ja? Jesus hat gesagt, mach das, okay, ich mach's, aber wenn nichts passiert, du bist schuld. Und Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ja, das ist ja, wir arbeiten ja auch mit unserer Vorstellungskraft, wenn wir die Bibel lesen. Ja, ich kann mir so vorstellen, wie Jesus in diesem Boot steht oder sitzt und einfach mit dieser Autorität spricht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr schon mal irgendwo in einer ganz schwierigen Situation wart und habt so gar keinen Mut mehr gehabt, gar keine Hoffnung mehr gehabt und einer spricht, ja, Ben kommt zu dir und sagt, hey, du bist der Hammer. Ja, oder der Pastor Frank, ja, klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, du schaffst das. Und da kommt eine Autorität rüber und plötzlich erzeugt es Glauben in dir und sagt, ja, mit dem Herrn schaffe ich das. Ich bin nicht defeated, ich bin nicht zu Ende, ich bin noch nicht am Ende, da geht noch was, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube einfach, diese Autorität, die Jesus ausgestrahlt hat, hat so einen Glauben erzeugt in den Jüngern, dass sie gesagt haben, okay, okay, wir machen es. Dann, interessante Beobachtung vielleicht, hoffe, ihr findet es auch interessant, die Jünger machen genau das, was sie eigentlich immer machen. Ja? Die schmeißen ihre Netze raus, die wissen genau die Handbewegung, die wissen genau, wie man das Ding in Bewegung bringt. Aber sie tun es zu einer völlig ungewöhnlichen Zeit. Also die Zeit stimmt nicht. Ja? Der Arbeitsablauf, der ist komplett korrekt, ja? Aber der Zeitpunkt ist völlig falsch nach menschlichen Ermessen. Und so fordert Jesus sie raus, er etwas zu tun, was völlig verrückt ist, was vom Handwerklichen eines Fischers komplett daneben ist. Und dann passiert was, was ihr jetzt mit mir vielleicht mal so auch mental durchgeht. Okay, die Jünger schmeißen das Netz raus, ja. Und dann plötzlich, na, sind so am Netze festhalten, plötzlich merken sie, wow, da tut sich was, da ist plötzlich ein Gewicht an den Netzen, fangen an zu ziehen und merken, wow, das ist ja der größte Fang, den wir je in unserem Leben gemacht haben. So viele Fische hatten wir noch nie auf einen Haufen gesehen. Und die ziehen das rein, ziehen rein, ziehen rein und merken, wow, das ist so viel Fisch. Unser Boot fängt an zu sinken. Bringen die anderen her und sagen, hey, komm mal rüber, helft uns. Ja. Die kommen rüber gepaddelt und fangen mit, Fische rein in die Boote und beide Boote fangen an zu sinken, also fast am Sinken. Und in dem Moment passiert etwas ganz Interessantes für mich. Erstmal eine riesige Freude, ja, wahnsinnige Freude. Wow, wir haben es geschafft, ja. Wir haben, ja, die ganze letzte Nacht war wirklich nicht gut, aber jetzt, wir haben das Boot voll mit Fisch und wir sind reich. Halleluja. Kein Halleluja, ja. Yeah. Halleluja. Ja, wir sind, Amen, genau, ja. Wir sind reich, wir haben es geschafft, ja. Wir haben ausgesorgt, wir können uns jetzt ein neues Haus kaufen, ein neues Auto und was wir uns so wünschen. Und dann passiert etwas, was interessant ist, ja. Plötzlich steht oder sitzt Petrus, weiß ich, wie er war, wahrscheinlich stand er, guckt zu Jesus und plötzlich merkt er, wow, das ist nicht einfach nur der Meister, der Rabbi, der Lehrer, sondern das ist der Herr. Das sieht man auch, wenn du genau das Wort liest, das ist, vorher sagt der Meister, ne, so, Lehrer, auch eine gute Beziehung, so als Lehrer. Und plötzlich dreht sich da was und vom Meister wird er zum Herrn, zum Gott. Habt ihr das schon mal so gesehen oder bemerkt, dass da wirklich eine Veränderung stattfindet in Petrus, in Simon? Ich glaube, dass in dem Moment die Bekehrung stattfindet für Simon, für Petrus. Dass er in dem Moment plötzlich merkt, wow, das ist nicht nur einfach ein Mensch, das ist nicht nur einfach ein Lehrer. Dieser Mann ist Gott. Und der Mann ist der Herr, der Mann hat Autorität über alles, über die ganze Welt. Über mein eigenes Leben. Er hat Autorität über mich. Und das Einzige, was ich jetzt tun kann, das Einzige Vernünftige, was ich tun kann, ist, mich zu unterwerfen und sagen, Jesus, du bist Gott. Du regierst. Halleluja. Amen. Genau das hat Petrus getan, Simon Petrus getan. Er hat sich unterworfen und hat einfach diesen, hier steht Schrecken, ja, hier steht Schrecken. Aber ich glaube, es ist eher so eine Ehrfurcht, eine Begegnung mit Gott, die alles so auf den Kopf stellt. Die alles komplett auf den Kopf stellt. Und Petrus sagt was Interessantes. Ne? Er sagt nicht, oh, komm näher, sondern geh weg. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir auch ganz gut uns, glaube ich, identifizieren können als Menschen, wenn wir einigermaßen reflektieren oder reflektiert durch unser Leben gehen und merken, wow, das bin ich. Ich bin ein sündiger Mensch. Eigentlich dürfte ich mit diesem heiligen Gott gar keine Gemeinschaft haben können. Und gleichzeitig sagt Jesus, ich will dich, ich brauche dich, ich will dich gebrauchen. Und ja, passiert so eine komplette Transformation für Simon, für Petrus. Und dann passiert auch noch was Interessantes. Und das finde ich ist auch wichtig für uns, also nicht nur für die, die zu den Somalis in die Mission gehen, sondern für uns alle, die wir hier sind, egal wo auf dieser Welt, dass nämlich ein Marschbefehl ausgegeben wird von Jesus, nämlich, wie heißt es nochmal? Ich lese es mal in meiner Lutherbibel, die kenne ich besser. Ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Genau. Hier passiert was, also hier ist eine Marschrichtung, die angegeben wird. Ich will, dass ihr meine Ziele, die Dinge, die mir wichtig sind, dass die ganz, ganz wichtig sind in eurem Leben, in deinem Leben, nicht mehr die Dinge, die bisher wichtig waren. Und es ist interessant, ja, die Fische, diese vielen, vielen Fische, dieser Reichtum, der plötzlich eingefahren wurde, der spielt gar keine Rolle mehr. Ist euch das schon mal aufgefallen? Total interessant. Der ist plötzlich nur noch eine Nebensache. Irgendwer hat ihn bestimmt verkauft, ja. Aber ich glaube nicht, dass der Simon und seine Crew den verkauft haben, sondern ich glaube, dass die genau das getan haben, was Jesus wollte, dass sie wirklich so ihre Prioritäten neu geordnet haben. Dinge, die vorher ganz, ganz wichtig waren, die sind plötzlich zweit, vielleicht drittrangig geworden. Und das, was vorher so ein bisschen nebenbei, so Gemeinde, ein bisschen Bibelstunde, ein bisschen Gebetsabend oder so, das war vielleicht so hier unten, das wird plötzlich kommt ganz oben auf. Und nicht unbedingt nur die Gemeindeaktivitäten, sondern zu merken, hey, da draußen sind Menschen, die gehen tatsächlich ohne den Herrn, die gehen verloren. Die gehen verloren und wir als Gemeinde haben eine Verantwortung und dürfen quasi in Partnerschaft mit dem Herrn unterwegs sein und die Ernte einbringen. Und er braucht uns dafür. Ist das nicht wunderschön? Dass wir als Menschen, als sündige Menschen, wie Simon es ja richtig erkannt hat, dass wir geadelt werden, autorisiert werden, um rauszugehen, um die Ernte einzubringen. Ich finde es eine ganz fantastische Botschaft, die uns der Herr hier vermittelt. Und ich glaube, und es ist auch noch, es gibt so viele interessante Dinge, da könnte man eine Stunde drüber predigen, so viel Zeit habe ich gar nicht, dass der Herr jede Profession, jeden Beruf benutzt er. Ja, Simon war Fischer. Haben wir irgendeinen Fischer hier? Nee, hier gibt es nicht genug Wasser. Aber wir haben Banker, wir haben Sozialarbeiter, wir haben Handwerker, wir haben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Berufe. Und interessant ist, dass ich glaube, in unserer Zeit, in unseren Gemeinden, ich glaube, die meisten Menschen, die ins Reich Gottes kommen, die in die Gemeinde reinkommen, kommen durch irgendjemanden, der Freund ist für jemanden, der Kollege ist. Und in seiner Eigenschaft als Kollege, als Badminton-Partner oder so, ja, unterwegs ist und sagt, hey, wenn mal was ist, ja, sprich mich an, ich kann mal für dich beten oder so. Oder einer sagt, hey, ich weiß hier, ihr Christen, ihr betet immer, du, ich habe gerade ein echtes Problem, kannst du mal für mich beten? Ja, wenn man so bekannt wird, ja, und dann, deswegen muss man natürlich auch präsent sein dort, wo die Menschen sind, ist ganz klar. Und so braucht uns der Herr in unserem normalen Leben, in unserem Fischerboot, was die Bank sein kann, oder im Büro des Pastors oder wo auch immer, ganz, ganz egal, ja, wo der Herr dich berufen hat, da setzt er dich ein und ja, und braucht dich. Und für uns als Missionare ist immer ganz witzig, ne? Man denkt immer, die Missionare, die sind nur am Predigen. Ne? Ist aber gar nicht so, sondern wir machen auch ganz normale Dinge. Und im ganz normalen Leben passieren ganz normale Freundschaften und ganz normale Begegnungen. Und sagt, oh, okay, du bist Christ, ich bin Moslem, aber wie ist es bei euch? Und wie oft fastet ihr? Und wenn, oder fastet ihr überhaupt? Oder betet ihr Christen auch ab und zu mal? Ja, weil wir Muslime, wir beten 5-mal am Tag und euch sieht man nie. Dann kannst du erklären, wie das so ist. Ja? Dann bist du schon mittendrin im Gespräch, im ganz normalen Alltag. Und dann passiert es auch so, ne, jetzt haben wir hier den Dashi hier, wir gleich noch ein bisschen hören. Bei unseren Missionsteams, ja, wenn du so rausgehst in die islamische Welt, ja, ist immer die Frage, was ist unsere Plattform? Plattform im Sinne von wo aus können wir quasi das Evangelium landen oder quasi den Anker einhaken. Ja? Und ganz oft ist die Frage, okay, wie kann ich mich verkaufen, wie kann ich mich darstellen oder so. Ne? Ist immer ganz schwierig, wenn dann nicht wirklich eine klare Beruf da ist. Okay, ich bin das und das und das kann ich der Stadt oder dem Land bieten und da ist auch ein echter Segen drauf und da muss man mal gucken, okay, was ist nun mal dein Job, was hast du gelernt, vielleicht können wir das und das in der Region einsetzen, damit die Leute, wenn sie dich dann sehen, die Somalis zum Beispiel, wie kannst du unsere Stadt segnen, wie können wir von dir quasi profitieren, ja, das ist ganz oft die Frage, was habt ihr zu bieten? Und deswegen ist es wichtig, dass diese Transformation, die der Petrus erlebt hat, wo er gemerkt hat, okay, ich bin zwar Fischer, aber eigentlich tief drin, im Tiefsten, bin ich Jünger Jesu. Das ist so das Wichtigste und das Zentrale in meinem Leben. Ich bin Jünger Jesu. Ich bin in der Nachfolge. Und wenn du mal eins klickst zum letzten, Esther, ist diese Frage, okay, Nachfolge. Also na, am Anfang hatte ich angefangen mit dem Fanclub. Ja. Hier ist Schalke oder Dortmund und so und die Fans gehen da hin und Gile und so. Und das ist aber keine Nachfolge. Ja. Und ich glaube, dass Jesus uns herausfordert, dass wir nicht mehr länger Fans sind, sondern wirklich Nachfolge, wo dann Jesus reinspringt und sagt, ich will, dass du deine Prioritäten auf den Kopf stellen lässt und dich wirklich gebrauchen lässt von mir. Dass du weißt, wer ich bin der Herr, du bist mein Kind, aber auch mein Diener. Ja, das ist so, das ist beides, ne? Das Kind, aber auch gleichzeitig Diener, der auch Befehle quasi entgegennimmt und sagt, okay, Herr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dort, wo du bist, will ich sein. Und jetzt wäre so die Gelegenheit für mich, an der Stelle, wir wollten ja eigentlich gemeinsam predigen, dass Dörte jetzt nach vorne kommt und sie hat sich auch mit dem Text beschäftigt. Sie wird jetzt keine zweite Predigt dranhängen, aber sie wird uns erzählen, was für sie wichtig ist. Bist du bereit?
Ja, dann hau rein. Dann lass mich erzählen. Ja, also zwei Leute predigen würde ein bisschen zu lang, ne? Aber was ich so toll finde an dieser Geschichte ist eben, das ist so eine richtige Alltagsgeschichte. Da sind Leute, die haben gearbeitet, dann müssen sie wieder aufräumen, dann müssen sie ihre Netze flicken. Dann kommt da eine Person, von der man vielleicht schon mal gehört hat, die sagt ihnen irgendwas. Dann ist die Frage, fragt sich Simon wahrscheinlich, habe ich richtig gehört? Willst du nochmal, dass ich jetzt da rausfahre oder was? Das ist ja total gegen alles, was ich denke und kenne und gelernt habe von meinem Vater und meinem Großvater schon. Und dann machen sie das und dann sind sie begeistert und dann kommt in dieser Geschichte, wo wäret ihr am liebsten? An welchem Moment dieser Geschichte wäret ihr am liebsten gewesen? Ha? Du bist eine gute, fromme Frau. Kann mal jemand noch was sagen? Wo wärt ihr denn noch so? Ha? Die Netze eingeholt. So richtig. Wer denn noch irgendwo, wo ihr gerne wärt? So richtig die Fülle an Fischen. Boah, und dann im Kopf irgendwo zählt man auch schon, was das bedeutet für den Bankaccount, ne? Wenn man dann so richtig Fische hat oder, also einfach der Spaß, wenn Erfolg da ist, wenn es so richtig läuft. Aber warum ich hier stehe und was ich sagen will, ist, ich danke euch als Gemeinde, wenn man so in Heimataufenthalt kommt und wir erzählen und wir treffen uns oder wir sehen uns in irgendwelchen verschiedenen Gelegenheiten zum Kaffee oder spazieren gehen oder am Ende der Gemeinde, am Ende des Gottesdienstes, egal wo, egal wie. Aber ihr habt, lasst uns teilhaben an eurem Leben und an diesen verschiedenen Geschichten. Und da ist man mal so mittendrin und hat die Fische und Erfolg und ist richtig toll. Aber es gibt eben auch die anderen Momente, wo Simon da so die Fische flickt und die Netze flickt. Und es ist halt alles ein bisschen frustig. Jetzt hat er alles gelernt, aber der See scheint totgefischt zu sein, Hoffnungslosigkeit. Die Momente gibt es ja auch, wo man wartet. Kommt diese Person, Jesus, tatsächlich? Kommt er und sagt mir, wie es weitergeht? Oder ist er überhaupt real? Diese Momente gibt es ja auch. Und das, da nehmt ihr uns mit rein, wenn wir kommen. Und diese normalen Alltagsgeschichten finde ich so ermutigend, dass wir dann gemeinsam so sehen, ja, heute fühle ich mich noch gar nicht nach Praise the Lord. Oder ich weiß nicht, ob Jesus um die Ecke kommt und diese Situation noch ändert. Oder eben, ja, er hat es getan, er hat es wieder getan und ich war wieder platt und wieder erstaunt, dass ich seine Stimme doch gehört habe und so. Und auf diesem Weg sind wir gemeinsam und da freue ich mich und danke euch dafür, dass wir so gemeinsam unterwegs sind. Wir zwar im fernen Afrika, aber wenn wir kommen oder auch zwischendurch mal irgendwie schreiben, merkt man, ja, wir sind gemeinsam unterwegs und am Ende ist unser aller Gebet, glaube ich, dass wir dieses Vertrauen, dieses Herr, wer bist du? Du bist ja so Hammer, so groß, so herrlich, dass wir ihm immer mehr vertrauen wollen. Das ist ja eigentlich unser Wunsch. Und da sind wir gemeinsam unterwegs, das immer diese verschiedenen Alltagssituationen zu erleben und im Vertrauen zu wachsen. Und darum danke ich euch für die Zeit hier. Wahrscheinlich fliegen wir so Anfang Juli, aber auf jeden Fall war es herrlich und sehr schön, hier zu sein. Und wir sind ja auch noch ein bisschen hier. Aber jetzt bringe ich euch erstmal noch eine Freundin, die wir gestern kennengelernt haben, also so lange, aber wir kennen uns schon länger über Skype und so. Das ist eine mutige junge Frau, die uns hier besucht aus England. Dashi, can you come forward? Also ich werde Deutsch sprechen und Thomas wird übersetzen. Dashi kam aus England zu uns gestern. Und wir wollten uns einfach mal kennenlernen und warum, wird sie euch gleich sagen. Aber erstmal, Dashi, welcome. kannst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen?
So she is asking you that you would introduce yourself a little bit, who you are, where you're from, just that for now.
Okay, yeah. Is this on?
Mm-hmm. This is on, okay. You're on.
So my name is Ndeshi and I was born in Tanzania.
So... Yeah, okay, no good. So my name is Deshi. Mein Name ist Deshi. Ich bin in Tansania geboren.
My family is from Kilimanjaro.
As you heard, Ihre Familie kommt aus der Kilimanjaro-Gegend.
In the last 12 years, I've lived in Nottingham, which is the town of the legend Robin Hood.
Okay, so the letzten 12 Jahre hat sie in Nottingham gelebt. Das kennt man ja sehr gut von Robin Hood und seinen Abenteuern.
And my family has also lived in Australia, and currently they live in Vienna. And apologies that I don't speak German, I really should.
Yeah, so für einige Zeit hat ihre Familie auch in Australien gelebt und dann eine Zeit lang in Wien. Und eigentlich müsste sie Deutsch sprechen, kann sie aber nicht. Und die findet es eigentlich schade, dass sie kein Deutsch spricht.
So I started going to church when I was small, but I only became a Christian 12 years ago.
So she had this experience. Sie ist von klein auf quasi mit in die Kirche gegangen und hat sich aber erst bekehrt. You were how old when you got saved?
So 12 years ago.
12 years ago. So hat sich erst vor 12 Jahren bekehrt.
A lady doesn't tell her age in public.
Yeah, exactly. Yes. So you're 25 roughly, right?
Absolutely.
Yes, yeah. Mm-hmm.
So I go to Beeston Free Evangelical Church in Beeston.
So sie geht zu einer freien evangelischen Gemeinde in Beeston. Das ist wahrscheinlich irgendwo in der Nottingham-Gegend.
And warm regards from Beeston Free Church, and it's a delight being here with you this morning.
So sie sendet Grüße von der Beeston freien evangelischen Gemeinde und freut sich, hier zu sein.
Thank you very much. So I am a pharmacist, I'm a community pharmacist, and currently I'm doing research at the University of Nottingham.
So she's eine Pharmazeutin, Pharmazistin, ich weiß gar nicht genau, wie das in Deutsch heißt, und arbeitet für eine Uni in Nottingham im Research, also im Forschung.
Ja, und die Frage ist, wieso haben wir uns jetzt kennengelernt? Was hat dich bewegt, uns aufzusuchen oder nach Deutschland zu kommen?
So the big question for you this morning is, why are you here in Velbert this morning, and how come you know these two people? And so tell us a little bit how this all happened.
Okay, so my church, Beast and Free, is very strong on mission. Like you guys, it's exciting to hear the mission focus of this church as well.
Yeah, so Ihre Gemeinde zu Hause ist auch sehr missionsfokussiert schon ganz, ganz lange, und es freut sich natürlich, dass wir hier eine Missionsgemeinde sind und es quasi ein bisschen wie nach Hause kommen, schätze ich. Yeah, sorry, go ahead.
When I became a Christian, I heard a lot about mission, and whenever I saw missionaries being sent, I used to think, oh God, please send me.
Lord, don't send me to Africa? What did you pray?
Lord, send me.
Okay.
Send me.
Yeah, we have a song here. It's called "Lord, Don't Send Me to Africa." there was always, da war immer ein Fokus an in Richtung Mission bei ihr zu Hause in der Gemeinde, und das, ne, Missionare kamen durch, und da war immer dieses Gebet im Herzen: Herr, sende mich.
So in the past few years, I've been exploring with my church family and Africa Inland Mission, and 2 years ago I became a partner with African Inland Mission.
Yeah, so sie hat sich, ihre Gemeinde ist assoziiert mit einer Missionsgesellschaft, mit der wir auch relativ viel zu tun haben in Kenia. Das heißt Afrika Inland Mission. Und seit ungefähr 2 Jahren ist sie jetzt assoziiert mit, also als praktisch als Missionskandidat mit dieser Missionsgesellschaft, in der Vorbereitung, als Missionarin selber loszuziehen.
So, Deshi, was motiviert dich, als Missionarin unterwegs zu sein?
Yeah, so the question for you again is, what motivates you, Deshi, to become a missionary yourself?
Yeah, absolutely. That's a good question. So, Jesus commands that his disciples go out to the ends of the earth, to the nations, and make disciples. So for me, that's a command Jesus has given us, and he has promised to be with us always. So I feel that's a call on my life. And at the moment, I'm in Nottingham, but in my heart, in my mind, it's always, God, please send me. And I feel that's my calling, to go out and make disciples.
That was a long one, but I try to get it. Ich versuche es zusammenzufassen. Sie hat diesen Ruf in die Mission von der Schrift her, ja. Der Herr sendet seine Gemeinde in Matthäus 28, dieser Missionsbefehl, den hat sie für sich persönlich ernst genommen. Ich glaube, dieses Ernstnehmen dieses Missionsbefehls, zu merken, hey, das ist nicht nur für irgendjemanden, sondern es ist wirklich für mich, der Herr sendet mich zu den Nationen, zu den Völkern. You didn't really explain why you came to Germany. Maybe you can explain in a few sentences.
Okay, just in a few sentences. Mm-hmm. So AIM have identified Riverside Team as a team I might be able to join, and I've come to get to meet Dorothy.
So I don't think, ich weiß nicht, ob jeder dieses Riverside Team kennt. Unser Team heißt Riverside Team. Das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Schade. Ja, aber jetzt wisst ihr offiziell den Titel unseres Teams dort in Kenia. Das heißt Riverside Team, weil wir an einem Fluss leben und sind quasi so rauf und runter an dem Fluss unterwegs in den Dörfern und machen dort unsere Arbeit. Und irgendwie kam die Nachricht zu ihr, dass es in Kenia ein Riverside Team gibt und dass es da zwei Typen gibt, Thomas und Dorothy, Rina, wie sie auch heißen. Und darüber kam der Kontakt, über AIM kam dieser Kontakt zu uns, und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt bist du schon mal in der Nachbarschaft, oder wir sind schon mal in der Nachbarschaft, England ist ja nicht so weit, komm doch mal vorbei.
Hat sie gemacht. Danke, Deshi, danke, dass du kamst.
Thank you for having me.
Yeah. Oh.
Also, nochmal ein Dank an euch. Eins von unseren Zielen, bevor wir vor 3 Jahren wieder gingen, war halt eine sowas wie eine Lehre für Missionare aufzubauen. Und das machen wir eben in diesem Rahmen von dem Riverside-Team, dass man 2 Jahre miteinander unterwegs ist und seine ersten Erfahrungen sammeln kann. Und jetzt ist Deshi eine, die eben betet mit ihrer Gemeinde, ob sie zu uns kommt nächstes Jahr im Frühling wahrscheinlich. Soweit von meiner und unserer Seite.
Genau, und jetzt warten wir, was der Frank mit uns macht.